Ja, ich grüße euch ganz herzlich. Wir haben eine neue Reihe und diese Reihe geht über Gemeinde. Das wird jetzt uns im August beschäftigen, wie ihr sicher unserem Programm schon entnommen habt. Heute Morgen hatten wir im ersten Gottesdienst eine ganze Reihe Bilder, die auch so diese Ermutigung, eine Gemeinschaft zu sein, eine Gemeinde zu sein, ausdrücken. Gerade dieses Bild war ja auch ein bisschen in die Richtung, ne, steh auf, Jesus steht vor dir, er erhebt dein Haupt, du darfst du selbst sein, du darfst auch in seiner Gemeinde sein. Ich möchte euch zum Anfang einen relativ bekannten Abschnitt aus dem Brief von Paulus an die Korinther vorlesen und dann möchte ich einige Dinge sagen über dieses Thema verbunden in der Gemeinde. 1. Korinther 12 ab Vers 12. Genauso wie ein Körper ein einziges Ganzes bildet und dennoch viele Einzelteile hat, oder andersherum gesagt, obwohl es viele Körperteile gibt und der Körper dennoch eins ist, so ist es auch beim Messias. Ja, wir sind alle in einen und denselben Gottesgeist hineingetauft, in den einen Körper, ganz gleich, ob wir Juden oder Griechen sind, Sklaven oder Freie. Und wir haben auch alle reichlich von der Wirklichkeit des Gottesgeistes zu trinken bekommen. Genauso besteht auch der Körper nicht nur aus einem einzigen Teil, sondern aus vielen. Wenn zum Beispiel ein Fuß sagen würde, ich gehöre nicht zum Körper, weil ich keine Hand bin, wäre er deswegen etwa kein Körperteil? Oder stellen wir uns vor, ein Ohr würde behaupten, weil ich kein Auge bin, gehöre ich nicht wirklich zum Körper? Wäre er deshalb wirklich kein Teil des Körpers? Wenn der gesamte Körper nur aus einem Auge bestehen würde, wo bliebe dann die Fähigkeit zum Hören? Und wenn er nur aus dem Gehör bestünde, wo bliebe dann die Fähigkeit zum Riechen? Doch jetzt hat Gott es so eingerichtet, dass es verschiedene Körperteile gibt. Er hat jedes einzelne von ihnen an die Stelle am Körper platziert, wo er und wie er es wollte. Wenn das alles nur ein einziger Körperteil wäre, was wäre dann mit dem Körper? Jetzt aber bleibt diese Tatsache bestehen, es gibt viele Körperteile, aber nur einen Körper. Ein Auge kann also auch nicht zur Hand sagen, ich habe keine Verwendung für dich. Und genauso wenig der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Sondern es ist in Wirklichkeit so, die Körperteile, die anscheinend schwächer sind, sind umso nötiger für den Körper. Und die Teile des Körpers, die am unansehnlichsten zu sein scheinen, behandeln wir mit umso größerem Respekt. Und mit denen, die am unschicklichsten sind, wird besonders achtsam umgegangen. Die ansehnlichen Körperteile brauchen das natürlich nicht. Also wird klar, Gott ist es, der den Körper aus den einzelnen Teilen zusammengesetzt hat und hat dabei den Allergeringsten die größte Ehre gegeben. Auf diese Weise wird es keine Spaltung im Körper geben und stattdessen werden die einzelnen Teile füreinander Verantwortung übernehmen. Und wenn dann ein Körperteil leidet, dann leiden alle anderen Körperteile mit. Und wenn ein Teil besonders geehrt wird, dann freuen sich alle anderen mit. Ihr bildet ja zusammen den Körper des Messias. Jeder und jede Einzelne ist ein Teil seines Körpers. Verbundenheit von Unterschiedlichem, das ist ja auch im CT so. Guckt euch mal um, habt ihr gerade ja schon, ne? Aber wie unterschiedlich die Menschen um euch herum sind. Ja? Der eine hat schöne rötliche Haare, der andere hat schöne blonde Haare, der andere hat schöne schwarze Haare. Guckt doch mal, ja, wenn ich sage, guckt euch, dann guckt ihr mich alle ganz starr an. Ja? Guckt euch doch mal an, wie unterschiedlich ihr seid. Ja? Guckt euch mal richtig an. Ja? Es gibt hier keinen Klon, ja, keinen, der genauso aussieht wie ein anderer und auch keinen, der genauso ist wie der andere, sondern jeder von uns hat eine ganz große Individualität. Und das Erste, was wir hier lernen und hören, ist, diese Individualität, diese Unterschiedlichkeit ist gewollt und die dürfen wir feiern. Aber jetzt wird's spannend, die Unterschiedlichkeit darf nicht gegeneinander benutzt werden, gegeneinander gesetzt werden, sondern soll und darf sich ergänzen. Auch im Christustreff haben wir ja eine Verbundenheit von Unterschiedlichem. Allein schon die Gottesdienste, die wir haben. Der 10 Uhr Gottesdienst ist echt anders als der 12 Uhr Gottesdienst. Obwohl die gleichen Lieder gesungen werden, Guido hat heute identisch dieselben Lieder gesungen, obwohl die Predigt plus minus identisch ist, aber allein durch die Menschen, allein durch die Atmosphäre ist es was anderes. Der Donnerstag-Gottesdienst da drüben in der Pfarrkirche ist nochmal ganz anders. Die Hauskreise, wir haben, Steffi hat es gestern nochmal erzählt, irgendwas zwischen 38 und 40 Hauskreise im Christustreff. Und da sind die Untergrundhauskreise, die sich auf gar keine Liste stellen lassen wollen, noch gar nicht mitgezählt. Jeder Hauskreis ist anders. Und und das ist gut so, dass es einfach eine ganz große Unterschiedlichkeit gibt. Der Christustreff Marburg ist anders als der Christustreff in Jerusalem und anders als der Christustreff in Berlin. Und auch in den Gemeinden hier in Marburg ist ja auch eine große Unterschiedlichkeit. Ne? Die FEG und die Baptisten und die Methodisten und die katholischen und die evangelische Kirche und der CT, und wir sind alle anders. Und doch sind wir alle Teil an dem einen Christuskörper, an dem einen Christusleib. In der Unterschiedlichkeit doch verbunden. Das ist unser Thema heute. Dieses Thema verbunden ist ja nicht so leicht in unserer Zeit. Wir leben ja in einer Gesellschaft, die sehr, sehr stark vom Individualismus geprägt ist. Ja, das Individuum steht ganz im Zentrum. Und es ist in unserem Zeitgeist, dass wir ganz individualistisch sind. Dass wir uns alle unsere Welt selbst erschaffen. Also du gehst in den Supermarkt, ja, und dann kannst du entscheiden, welche Art von Speiseeis du zu dir nehmen möchtest, ja. Mehr mit Himbeer oder mit Mango oder mit Erdbeer, ich weiß schon wieder langsam, ja, oder mit Waldbeeren oder Heidelbeeren, ja, oder ob du mehr einen Camembert mit 45% Fett oder nur mit 35% oder nur mit 6% Fett, obwohl der schmeckt ja nicht mehr, und ob du einen Emmentaler oder einen Gouda oder was für einen Käse du haben willst, ja, ob der Streichkäse ganz mit Kräutern oder nur so ein bisschen mit Kräutern, also dauernd sind wir in dieser individualistischen Entscheidungen, dauernd müssen wir entscheiden. Und dieses, ich erschaffe mir meine Wirklichkeit, ich nehme mir genau das, was ich mag und genau das, was zu mir passt. Wenn wir das auf das Thema Gemeinde anwenden, dann wird's gefährlich, weil die Gemeinde, die ganz genau die Geschmackrichtung hat, die wir jetzt in allen Punkten wollen, genau diese Gemeinde gibt es möglicherweise nicht. Und dann werden wir zu so wählerischen Connoisseur? Nee, wie heißt das Wort richtig? Gourmet und Gourmand sind ja, glaube ich, zwei verschiedene Sachen. Connoisseur, ich kann kein Französisch. Werden wir so ganz wählerisch. Ne? Und wir erschaffen uns unsere Gemeinde selbst. Oder wenn es dann nicht so ist, wie wir es genau wollen, oder die Menschen irgendwie anders sind, als wir sie gerne hätten, dann ziehen wir uns zurück. Die anderen sind nicht so, wie ich sie gerne hätte, und dann kommt der Rückzug. Das kann man sogar, und das ist ja auch so ein Trend, theologisch-theoretisch noch überhöhen. Da gibt's auch Bücher drüber, die das quasi betonen und sagen, du brauchst eigentlich gar keine Gemeinde, ja, du brauchst nur Jesus. Das Problem ist nur, und da komme ich nachher noch zu, Gemeinde ist ein Ort, wo uns eben Jesus begegnet. Da sage ich gleich noch was zu. Die Bibel ist deutlich und sagt, lasst uns nicht unsere Versammlungen verlassen, sondern lasst uns einander ermutigen zu guten Werken. Das Tun des Guten, von dem Bonhoeffer spricht, dass das ein Ruf für unser Leben ist, das sagt Paulus hier, oder sagt der Hebräerbrief hier, dazu brauche ich die Ermutigung der Gemeinschaft. Lasst uns nicht verlassen, unsere Versammlungen, sondern lasst uns einander ermutigen zu den guten Werken, zum Tun des Guten, damit dein Leben die Kraft entfaltet, dass du das Gute und das Gerechte tust in dieser Welt. Dazu brauchst du mehr als dich selbst. Und du brauchst auch mehr als deine eigene kleine Clique. Und du brauchst auch mehr als deinen Privat-Jesus und deinen Privatgott. Du brauchst die Gemeinschaft dazu. Gemeinde ist lebenswichtig. Und große Menschen Gottes haben das immer wieder betont. Zinzendorf hat gesagt, ich statuiere kein Christentum ohne Gemeinschaft. Weil das ist eine Selbsttäuschung. Wir können nicht selbst aus uns die Quelle sein, sondern wir brauchen auch die anderen. Luther sagt, dazu hat der Herr seine Kirche gegeben, damit keiner alleine stehen muss gegen den Teufel. Denn wenn die wirklichen Kämpfe in deinem Leben kommen und wenn es um Glaube und Nichtglaube geht, um Hoffnung oder um Nichthoffnung, um Liebe oder Nichtliebe, um das Leben wirklich meistern zu können im Inneren, dann brauchst du die Gemeinschaft der Gläubigen, dann brauchst du die Gemeinde Gottes. Dazu hat der Herr seine Kirche gegeben, damit keiner alleine stehen muss gegen den Teufel. Wir haben in diesen letzten Tagen im CT-Camp oder auch in den Bauwochen vorher so einen Ausdruck gelebter Gemeinschaft gehabt. Und das ist toll. Und das Besondere ist, immer dann, wenn Christen in Gemeinschaft sind, dann wird, und sie machen das nicht als eine exklusive, abgekoppelte Gemeinschaft, entsteht Raum für neue Menschen. Das haben wir jetzt auch erlebt. Könnte ich ganz viel von erzählen. Wie Menschen, die auch gar nicht so einen Zugang zum Glauben hatten, auf einmal dazukommen und einen Ort finden. Weil eine Gemeinde, eine Gemeinschaft, wo der Geist Gottes wirkt, auf einmal offen wird nach außen. Und Menschen sich andocken können. Menschen sich auch verbinden können. Da passiert etwas an neuer Verbundenheit. Und da wächst der Organismus, der Körper des Christus weiter. Neue Zellen finden dazu. Gemeinde ist ein Lebensraum, wo alt und jung, wo Singles, Verheiratete und Familien dabei sein können, wo Menschen aus verschiedenen Völkern und ethnischen Hintergründen, aus verschiedenen sozialen Hintergründen zusammenkommen können und wo ein Ort für alle entsteht. Das ist ein Geschenk, das ist eine Aufgabe, verbunden in der Gemeinde. Gemeinde ist wichtig. Warum? Ich habe jetzt drei, das waren so ein bisschen so eine längere Einleitung, ich habe jetzt drei Punkte, die ich euch noch nahebringen möchte, wo es um die Frage geht, was ist denn eigentlich Gemeinde, die Wirklichkeit der Gemeinde? Erstens, Gemeinde ist eine sakramentale Wirklichkeit und das gilt es zu erkennen. Was meine ich damit? Das Sakrament, das ist ja der Ort, wo Gott etwas Dingliches ganz besonders mit seiner Gegenwart beschenkt. Brot und Wein sind in sich ganz normaler Brot und Wein. Aber Gott durch den Zuspruch Christi, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Dadurch wird dieses zu einem, ich sage jetzt mal, zu einem Grenzort, zu einem Ort, wo Himmel und Erde sich in besonderer Weise verknüpfen, wo etwas Übernatürliches im Natürlichen passiert, nämlich dass hier Christus uns nahe kommt in Brot und Wein. Genauso ist es bei der Taufe und es wird übrigens in 3 Wochen eine CT-Taufe geben, da werden einige Leute getauft werden. Nach dem zweiten Gottesdienst, wer mitfahren will, am 28. fahren wir rüber zur Waschbach bei Amöne, an der Amöneburg, wo der Bonifatius schon die ersten Hessen getauft hat. Das Wasser ist dort auch passend schön kalt mit 8 Grad, kommt direkt aus dem Felsen, also das wird ganz spannend. Der David Serfort, der war jetzt auch im CT-Camp, ist ein 13-Jähriger, der mit dem ich jetzt auch ein Gespräch geführt habe, darüber, was das für ihn bedeutet. Der geht jetzt in den Konfikurs und der will sich taufen lassen. Elena, Otte, ich war im gleichen Alter auch. Und das wird eine spannende Sache. Auch dort ist es so, das Wasser ist eigentlich nichts Besonderes. Aber dieses Wasser in der Taufe wird von Jesus erfüllt mit seiner Gegenwart. Da ist auf einmal, auf eine Weise, die wir nicht erklären können, eine sakramentale Wirklichkeit. Die katholische Kirche redet von 7 Sakramenten, in der evangelischen Kirche reden wir von 2 Sakramenten. Ich würde mindestens noch ein drittes dazu nehmen mögen, nämlich das Sakrament der Gemeinde. Wo die Gemeinde ist, da ist Jesus. Wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und dieses zu erkennen, Jesus ist jetzt hier, in den anderen, in der Gemeinschaft, in dem, der jetzt gerade neben dir sitzt, dessen Fehler du vielleicht sogar kennst. Ja, bei Ehepaaren ist das besonders ausgeprägt. Ja, genau dieser Mensch, wo du denkst, das geht doch eigentlich gar nicht. Ja, das ist doch ein ganz normaler Mensch. Das ist doch ein ganz durchschnittliches Modell. Ja, das ist kein Maybach oder irgendwie so ein Rolls-Royce oder was. Denn das ist ein Volkswagen. Ne? In diesem ganz normalen Menschen ist Christus anwesend. In deinem Bruder, in deiner Schwester ist Jesus anwesend und in dieser Gemeinschaft der Gemeinde. Hier begegnet uns wirklich Jesus im Bruder und in der Schwester. Und deswegen gilt es, das zu erkennen. In der Abendmahlsliturgie heißt es ja an einer Stelle, erkennt einander in dem Herrn. Erkenne, dass der neben dir ist, mehr ist. Das ist ein Mensch, in dem Jesus ist. Der andere ist nicht Jesus. Ja, ich bin nicht Jesus, du bist nicht Jesus. Aber in dir ist Jesus und in mir ist Jesus. Und in dem Jesus Christus in uns ist durch seinen Geist. Auf eine Wirklichkeitsweise, die wir nicht erklären können. Das können wir nicht theoretisch fassen. Das können wir aber dennoch experimentell erfahren durch diese Gegenwart. Wird unsere Gemeinschaft von 2 und 3 und 4 und 5 und 10 und 100 und 300 und 500 zu einem Ort, in dem Jesus gegenwärtig ist. Ein sakramentaler Ort. Und das heißt es zu erkennen. Und ich glaube, dass auch der Grund ist, warum der Paulus den frühen Christen gesagt hat, sie sollen einander grüßen mit dem heiligen Kuss. Ja, ich habe das, glaube ich, in meiner Bibelübersetzung, das Buch übersetzt, so ähnlich wie mit dem Kuss, der die Verbundenheit und die gemeinsame Zugehörigkeit zu Christus ausdrücken soll. Ein bisschen lang, ja. Heiliger Kuss ist, glaube ich, ein bisschen leichter, ja. Jetzt weiß man nicht, wie genau geht so ein heiliger Kuss, ja. Ich hatte im ersten Gottesdienst vorgeschlagen, dass wir vielleicht mal so einen Kurs darüber machen, ja. Do's and don'ts, ja, beim heiligen Kuss, ja. Wie soll man das am worum geht es denn eigentlich? Es geht darum, dass ich den anderen respektiere. Jetzt, ich meine, in Deutschland machen wir es ja nicht so, da umarmen wir uns, ne? Vielleicht geben wir uns die Hand. Ne? In England, da sagen sie ja noch so, hallo, ja. Die Engländer schaffen es ja kaum, die Hand zu geben. Ne? Die Deutschen geben noch die Hand. Anderen Kulturen umarmen sich oder so. Ne, das ist auch kompliziert, weil bei manchen musst du nämlich mit rechts anfangen, ne, und bei manchen musst du links anfangen, ne, und je nachdem, in welchem Land du gerade bist, ne, manchmal ist es drei, also trinitarisch, ne, ich gebe dir einen Kuss, trinitarisch, manchmal ist nur zwei, manchmal nur ein, also ganz komplizierte Kunst. Vielleicht kann da ja mal jemand mal ein Buch drüber schreiben, das wäre ja mal ganz interessant. Also, der heilige Kuss und seine unheiligen Varianten oder so könnte so ein Titel sein, naja. Worum es aber eigentlich geht, ist, dass wir erkennen, in der Gemeinschaft der Heiligen ist Jesus Christus gegenwärtig. Deswegen ist er jetzt heute hier. Es ist eine Wirklichkeit. Und deswegen gehörst du in die Gemeinde. Die Gemeinde ist der Ort der Heilung. Die Gemeinde ist der Ort der Versöhnung. Die Gemeinde ist der Ort, wo wir Jesus in besonderer Weise begegnen. Wo er in besonderer Weise zu uns spricht. Und wir machen unser eigenes Leben ärmer, wenn wir diese sakramentale Wirklichkeit nicht wahrnehmen, wenn wir das nicht annehmen, wenn wir das nicht zu einem Teil unseres Lebens machen. Das bedeutet, dass es auch nur eine Gemeinde gibt, weil es nur einen Jesus gibt. Deswegen haben wir als Christustreff immer gesagt, wir sind eine ökumenische Gemeinschaft. Weil wir sagen, wir gehören mit allen Christen zusammen. Egal, ob sie evangelisch, katholisch, orthodox, freikirchlich, pfingstlerisch, charismatisch oder was auch immer ist. Wir sind in dieser Stadt alle, die an Jesus Christus glauben, die ihn bekennen als ihren Herrn, die ihm nachfolgen als ihren Meister, die ihn lieben als ihren Freund. Mit all diesen Menschen gehören wir zusammen, ganz egal in welchen Kirchen oder Gemeinden sie sonntags morgens sitzen. Es ist nichts Exklusives, es ist etwas Inklusives. Und das geht weit über uns hinaus. Aber es konkretisiert sich. Und das ist auch der Sinn von Ortsgemeinden, von örtlichen Gemeinschaften von Christen, die in einer Verbindlichkeit zusammenfinden, dass sich alles, was Bestand hat, immer auch verleiblichen muss. Deswegen ist deine Verbindlichkeit auch zu einer örtlichen Gemeinschaft von Christen, zu einer Gemeinde in diesem Sinne, ist es etwas Wichtiges, dass du auch deine Verbundenheit in Verbindlichkeit durch dabei sein, durch mitbeten, durch mitarbeiten, durch mithelfen, auch finanziell und so weiter ausdrückst. Das ist kein Gegensatz. Die Festlegung auf eine Gemeinschaft und das gleichzeitige ökumenische Bewusstsein, dieses Bewusstsein einer Una Sancta, der einen heiligen, allumfassenden apostolischen Kirche, zu der wir gehören, die ihren Ursprung hat in der Schar der Jüngerinnen und Jünger um Jesus und die wächst und wächst und wächst und Millionen und Milliarden Menschen umfasst bis zu dem Tag, wo Jesus wiederkommt. Und dieser Strom der Gemeinde, dieser Zug der Schar Gottes, das ist die gesamte Wirklichkeit, diese sakramentale Wirklichkeit, dieser Strom, der durch diese Welt fließt. Und dazu gehörst du dazu. Und dennoch, obwohl das so eine große Sache ist, ist es wichtig, dass wir uns an einer Stelle verorten. Weil Jesus das sagt, wo zwei oder drei von dieser großen Wirklichkeit, dieser großen Gemeinschaft der Kirche zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Deswegen respektieren und achten wir auch andere Gemeinden und schätzen sie genauso wie unsere Gemeinschaft. Suchen die Zusammenarbeit, suchen das Miteinander, beten füreinander. Es vergeht auch im Vorbereitungstreffen hier, wenn wir uns um 9:45 oder dann um 11:45 nochmal treffen, fast kein Sonntag, wo wir nicht nur für unseren Gottesdienst beten, sondern parallel für alle Gottesdienste in der Stadt und der Region. weil es uns ganz wichtig ist, auch in uns dieses Bewusstsein wachzuhalten. Gemeinde, das sind nicht nur wir. Gemeinde, das sind alle, die zu Jesus gehören in einem Ort. So sind wir verbunden über Grenzen hinweg von Konfessionen, Völkern, Ethnien, Kulturen. Diese sakramentale Wirklichkeit gilt es zu erkennen. Mein zweiter und dritter Punkt werden entsprechend kürzer sein. Mein zweiter Punkt. Die Gemeinde hat eine kreative Kraft und die gilt es zu entfalten. Das erste, die Gemeinde ist eine sakramentale Wirklichkeit und die gilt es zu erkennen. Das zweite, die Gemeinde hat eine kreative Kraft und die gilt es zu entfalten. Die Gemeinde ist der Ort des Evangeliums. Es ist auch der Ort, wo die nächste Generation erreicht wird. Und ich habe im ersten Gottesdienst das sehr deutlich gesagt, hier sage ich es auch nochmal, obwohl jetzt hier nicht so ganz viele Familien sind wie beim ersten. Das Beste, was ihr euren Kindern tun könnt, ist, dass ihr sie in die Gemeinde hineinnehmt. Genauso wie es falsch ist zu denken und auch einen Irrweg zu denken, ich alleine kann meinen Privat-Jesus und meinen Privatglauben durch die Jahrzehnte meines Lebens festhalten. Ich brauche die Gemeinschaft ja gar nicht. Ich habe Bücher, ich kann MP3-Predigten hören, setz mich vor den Fernseher und guck irgendwie den Fernsehgottesdienst an und das war's dann. Ich brauche eigentlich die anderen Unbequemen gar nicht, die ja so komisch aussehen. Genauso ist es ein Fehlschluss zu meinen, dass man allein in den Familien den Glauben weitergeben kann. Es kommt Gott sei Dank ja irgendwann die Phase, wo die Kinder sich von den Eltern abnabeln und dann ist irgendwie alles doof, was die Eltern machen, ja, soll es geben. Und wenn in dieser Abnabelungsphase die Kinder, die Jugendlichen, andere Christen kennen, die sagen, okay, mein Vater und meine Mutter, die sind doof, ja. Aber es gibt ja noch andere. Es gibt ja noch den Benny, der so cool den Chor leitet, oder den Guido, der so toll Worship macht. Oder es gibt noch andere. Und auf einmal Vorbilder entstehen in der Gemeinschaft, in der Gemeinde, die größer ist. Dann wird ein Umfeld gestärkt, in dem Glaube weitergehen kann durch die Generationen. Und es gibt ganz, ganz viele, das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, vielen anderen Beispielen, dass die Gemeinde eine Kraft hat, auch Gaben zu wecken. Deswegen ist auch, wenn wir über Mitarbeit im Christustreff reden, ist das ja kein, du musst mitarbeiten, sondern es ist eine Chance, deine Gaben zu entwickeln. Und wenn ich jetzt zum Beispiel als Arbeitgeber Menschen einstelle, ich habe das jetzt im CVM, bin ich ja auch Arbeitgeber, und wir stellen Menschen ein. Natürlich schaue ich auch danach, sind das Leute, die sich ehrenamtlich engagiert haben. Weil die sind natürlich, die haben doch sicher Sachen gelernt da in ihrem ehrenamtlichen Engagement, die auch in ihrer Arbeitswelt total wichtig sind. Teamfähigkeit, Kritikfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, Durchhaltevermögen. Die Gemeinde ist ein Ort kreativer Entfaltung. Das Große und das Kleine zu tun, die Stühle zu stellen, genauso wie zu predigen. Habe ich übrigens beides heute Morgen getan. Ich kam um 9:30, da waren noch keine Stühle gestellt, habe ich sie gestellt. Und als ich mit der Hälfte fertig war, kamen einige andere, haben den Rest mitgeholfen. Ja, aber das beides zu können und auch nicht sagen, ach, jetzt musste ich Stühle stellen, aber ich muss doch heute auch noch predigen. Und außerdem bin ich der Roland, ja? Hä? Ja, zu erkennen, hier ist ein Lebensraum, in dem ich mich ganz entfalten kann, in dem Gaben geweckt werden. Gemeinde ist ein Ort der Kreativität, wo etwas entsteht, wo du auch dich entwickeln kannst in deiner Persönlichkeit. Und da, wo du natürliche Gaben und übernatürliche Gaben entwickeln kannst. Und es geht immer weiter. Und ich muss sagen, für mich ist nach wie vor das Leben in Gemeinschaft mit Christen eine Herausforderung und gleichzeitig eine große Chance. Weil ich immer wieder an die Grenzen komme. An die Grenzen der eigenen Liebesfähigkeit, die Grenzen der eigenen Vergebungsfähigkeit, die Grenzen auch, wo ich mich selbst falsch sehe und einfach merke, wie ich, mein Bild von mir selbst ist vielleicht zu übertrieben, ist zu hoch oder ist auch zu niedrig. Das wird mir gespiegelt. Ich krieg Feedback. Ich darf wachsen, ich darf mich entwickeln. Eine ganz, ganz große Chance. Gemeinde, Ort der Entfaltung. Und da könnte man jetzt viel drüber sagen, aber wir haben ja noch drei Gottesdienste, die nächsten oder vier hier im Oktober, die sich im August, was immer wir jetzt sind, fühlt sich an wie Oktober. Es war aber August, okay. Es fühlt sich in diesem Jahr an wie November. Es war aber unser Sommerurlaub im Juli. Ja, nur, dass ihr es nicht vergesst. Also, erkennen, Gemeinde ist sakramentale Wirklichkeit, entfalten, Gemeinde hat kreative Kraft und jetzt als letztes Gemeinde ist ein Segen, kann ein Segen sein für andere und das gilt es weiter zu geben, weiter zu leben. Wenn wir das sind, Ort der Jesus-Erfahrung, sakramentaler Ort, wenn wir das sind, Ort der Gabenentfaltung, kreativer Ort, dann werden wir auch ein Ort für andere sein. Gemeinde ist nie für sich selbst, sondern immer ein Segen für andere. Und wir merken das in Christustreff in den letzten 10, 15, 20 Jahren, dass dieser Zug sich verstärkt. Der Richtsberg ist ein Beispiel dafür, aber auch andere Dinge, viele andere Orte, wo wir Segen sein können für andere, auch im ganz normalen Umfeld. Wir sehnen uns und beten darum, dass Gott uns einen neuen Aufbruch auch schenkt in dem Bereich Segen für die Uni zu sein. Wenn ich überlege, es gibt mehrere tausend ausländische Studenten, die jedes Jahr hier hinkommen, teilweise aus Ländern, wo allein der Besitz einer Bibel verboten ist, wo es sich verboten ist, sich zu treffen in Gottesdiensten. Und hier sind sie in einer großen Freiheit. Und sie gehen durch eine Stadt wie Marburg und die große Frage ist, haben sie je einen Christen oder eine Christin kennengelernt? Hat je irgendeiner ihnen mal eine Einladung gegeben? Hat irgendjemand gesagt, komm doch mal und besuch uns mal zu Hause oder komm doch mal in den Gottesdienst? Da ist eine riesige Aufgabe und eine riesige Chance, die uns Gott hier auch gerade in Marburg vor die Füße gestellt hat. Die Frage ist, sind wir dazu befreit? Sind wir so sehr noch mit uns selbst beschäftigt, dass wir diese missionarische Kraft im guten Sinne, diese Strahlkraft, dass wir die quasi fast nicht entwickeln? Das ist ein Gebetsanliegen. Ich glaube, das wird aus dem Gebet geboren. Aber wir können und wir sollen ein Segen für die Stadt sein. Jeder da, wo er ist und vielleicht manchmal auch da, wo du normalerweise nicht bist, aber wo Gott dich hinsendet, das ist etwas, denke ich, da ist noch sehr viel Entwicklungspotenzial. Und dennoch können wir dankbar sein für das, was schon ist. Gemeinde, eine sakramentale Wirklichkeit, es gilt sie zu erkennen, erkennt einander. Gemeinde, eine kreative Kraft, die gilt es zu entfalten. Gemeinde, ein Segen für die Stadt und das gilt es weiterzugeben, weiter zu leben. Verbunden mit der Gemeinde. Zum Abschluss zwei Fragen zum Überlegen und dann bete ich und ihr könnt auch gerne schon nach oben kommen, weil dann werden wir singen. Eine Frage ist, mit wem bist du verbunden? Gibt es Menschen, wo du verbunden bist, hier in der Gemeinde oder darüber hinaus? Und wenn du merkst, das ist noch ein bisschen wackelig, dann mach du doch den ersten Schritt. Geh du doch auf Menschen zu. Warte nicht, dass andere auf dich zugehen, geh du auf andere zu. Mit wem bist du verbunden? Und was kannst du einbringen? Ich bin überzeugt, du kannst sehr viel einbringen. Vater, wir danken dir für das Wunder deiner Gemeinde, dass du in unserer Mitte bist, Jesus, durch deinen Geist, diese sakramentale Wirklichkeit. Lehr uns das zu erkennen. Danke, Herr, für die Kraft der Kreativität in deiner Gemeinde. Und hilf uns, Herr, dass wir ein Segen sein können für andere. Amen.